Vortrag, ja, ich habe mir dieses Lied gewünscht. Vielen Dank, dass ihr euch darauf eingelassen habt, aber ihr hättet auch was anderes nehmen können. Aber es ist ein schönes Lied, ja, und es passt ein bisschen zum Thema. Er steht am Abgrund, kurz vor dem Absturz. Nicht, dass ihm vordergründig etwas fehlte. Er hat eine tolle Familie, er hat einen großen Freundeskreis, er hat einen guten Job und gut bezahlt. Und das Beste, er ist im Leitungsteam seiner Gemeinde höchst aktiv. Das ist für ihn gut, meistens, und für die anderen. Er leitet das Mitarbeiterteam der Jugendarbeit und ein Musikteam. Er verbringt unzählige Stunden in der Gemeinde. Na klar, er ist auch Feuer und Flamme. Besser gesagt, war er das. Feuer und Flamme für die Gemeinde, für die Familie, für den Job und für die Freunde. Er hat sich eingesetzt, mehr als andere. Auch in den Abendstunden und am Wochenende hat er nicht selten ganz schön rangeklotzt. Gelegentlich war er sogar stolz, hat sich auf die eigene Schulter geklopft und dachte sich, wenn jeder so einen hohen Einsatz bringen würde wie ich, dann steppte der Bär in der Gemeinde, in Hohe Krete, in Helmeroth oder wo auch immer. Aber plötzlich isoliert er sich. Er will nicht mehr, er kann nicht mehr, er erträgt den Chor der Forderungen nicht mehr und zackt unter den Stimmen und den Ansprüchen von anderen zusammen. Er kann nicht Nein sagen. Das konnte er noch nie, das hat er auch nicht gelernt. Vielleicht dachte er sich auch, als Christ macht man das nicht. Christen sind Ja-Sager. Er kann keine Grenzen setzen. Es schnürt ihm die Kehle zu, das Feuer erlischt statt Wärme und Licht. Bleibt nur noch Asche zurück. Er ist am Ende ausgebrannt. Wir wissen, dass er nicht alleine dasteht. Wie auch immer wir ihn nennen wollen, nennen wir ihn Marius oder Tobias oder Ilona oder Julia. Wenn jemand mit diesem Namen hier sitzen sollte, dann soll er sich nicht peinlich berührt wissen, sondern vielleicht sich angesprochen fühlen, vielleicht auch jemand anders. Offensichtlich sind immer mehr Menschen total überfordert, ausgebrannt, ausgelaugt, am Ende ihrer Kräfte auch in Gemeinden. Bei manchen ist das ganz augenscheinlich. Sie machen sich vom Acker. Bei anderen geschieht das eher still und heimlich. Sie sind noch da, doch ihre Motivation hat ziemlich nachgelassen. Warum ist das so, dass Mitarbeiter beim Dienen für andere und für Gott vor die Hunde gehen? Wie kann das sein? Wenn wir unser Leben genauer ansehen, dann fallen drei Beispiele auf, die Menschen ausbrennen lassen. Und die möchte ich euch einfach mal zum Einstieg nennen. Das erste Merkmal nenne ich mal mehr geben und weniger nehmen. Es kommt zu wenig rein und geht zu viel raus. Es gibt zu viel Output und zu wenig Input. Der Akku wird angezapft und angezapft und angezapft, aber nicht mehr aufgeladen. Und wächst die Belastung. Dann wird einfach noch ein bisschen mehr geackert, wie ein Pferd. Da geht schon noch was. Und manch einer staunt, was da noch alles aus einem rauszuquetschen ist. Und manche haben auch eine Energie zum Rausquetschen, unbändig, im wahrsten Sinne des Wortes. Da geht noch ein bisschen was, da geht noch ein bisschen was. Aber der Kern, der wird immer kleiner. Es wird nicht mehr nachgefüllt. Keine Erholung, keine Freude, kein Stillehalten, keine Auszeiten. Aber klar, irgendwie geht noch was. Aber halt in ganz hoher Anstrengung. Das ist wie bei einem Auto mit stillstehendem Motor. Alle Lichter brennen, das Radio läuft und die Scheibenwischer laufen auf Hochtouren. Aber die Batterie wird nicht mehr aufgeladen. Der Unterschied nur von Auto zu uns ist, da gibt es so eine äußere Warnleuchte. Wer oder was ist das eigentlich bei uns? Das zweite Merkmal nenne ich Mühe und Frust. Menschen brennen nicht aus, weil sie mal zu viel arbeiten. Man kann hart arbeiten, auch eine Zeit lang. Ich kann das selber bestätigen. Vielleicht auch Menschen wie Isa und andere. Ich kann hundemüde ins Bett fallen und doch glücklich sein. Das, was kaputt macht, ist ständige Mühe mit Frust. Wenn keiner sieht, wie sehr ich mich anstrenge. Wenn es keine Kultur des Dankens gibt, und manchmal ist das erschreckend, was ich auch in Jugendarbeit und Gemeinde wahrnehme und denke mir, Wahnsinn, wenn nicht wir, wer sonst? Können wir das eigentlich? Gell, ich komme aus dem Schwabenland, da heißt nix sagt, ich glaub nur. Wisst ihr, was das heißt? Das ist zutiefst peinlich, wenn wir Christen das nicht neu durchdeklinieren können. Das ist zutiefst falsch, glaube ich. Oder in Norddeutschland heißt es, danke dafür nicht. Ja, das braucht's nicht, ein Danke. Stimmt das? Brauchen wir das wirklich nicht? Sind wir so hart gesotten, so arme Verschränktypen und nichts kann uns irgendwie gefühlsmäßig berühren? Das glaube ich nicht. Egal ob Mann oder Frau. Wenn ich ständig gegen Windmühlen kämpfe, meine Vorschläge in Gemeinde, im Mitarbeiterkreis nie Berücksichtigung findet, wenn ich das Gefühl habe, ich kann eh nichts ändern, oder, und das finde ich sehr spannend, manchmal in Gemeinden wahrzunehmen, wenn ich mit meinen Gaben die falschen Aufgaben erledigen muss. Ein unscheinbarer Mann der Kirchengeschichte, der sollte eigentlich viel mehr Beachtung finden, Lehrer Oberlin aus dem Elsass, aus einem ganz kleinen Kuhkaff, gell, im Elsass, er war dort Lehrer, später auch noch Bürgermeister, hat seine Schüler anfangs und später die ganzen Menschen in diesem Dorf mit folgender Maxime ausgebildet. Seine Aufgaben kann man nur dann recht erfüllen, wenn man dort steht, wo die Gaben Gottes einen haben wollen. Seine Aufgaben kann man nur dann recht erfüllen, wenn man dort steht, wo die Gaben Gottes einen haben wollen. Ich glaube, die eine oder andere Gemeinde wäre eine blühende Landschaft, wenn sie Menschen gezielt einsetzen würden. Ja, das ist der längere Weg, der mühsamere Weg. Und manch einer denkt jetzt vielleicht innerlich schon, ja, dann geht aber nichts mehr. Ist das so? Oder ist es eher so, dass wir uns dann eigentlich als Gott aufspielen? Meint ihr, dass Gott nicht dafür sorgt, dass in seinem Reich genug Gaben da sind? Natürlich, die, die vielleicht zu wenig tun, müssten sich genauso angesprochen fühlen wie die, die zu viel tun. Aber ich glaube, Gott setzt nicht Menschen lückenorientiert ein. Das führt zum Ausbrennen, sondern gabenorientiert, weil er der Geber der Gaben ist. Darauf liegt Segen, das glaube ich. Und ganz ehrlich, was ist das Problem eigentlich, dass mal nichts geht? Haben wir die Sabbatlehre aus dem Blick verloren? 6 Jahre bringt die Erde Frucht. Im 7. Jahr soll sie ruhen. Was wäre denn, wenn das eine Formel auch für die eine oder andere Gemeindearbeit wäre? Ist das ein Problem? Oder würde auf Dauer vielleicht mehr Frucht entstehen? Das dritte Merkmal nenne ich äußere und innere Antreiber. Wenn ein Mensch ausbrennt, dann kommt immer beides zusammen. Da ist äußerlich ein Druck, ja? Vielleicht sind es irgendwie so ein paar rücksichtslose Chefs bei der Arbeit. Chefs, die praktisch immer ihre Minderwertigkeitskomplexe vielleicht an anderen auslassen oder den Druck einfach weitergeben. Solche Chefs und Teamleiter gibt es manchmal auch in Gemeinden, ja, die vielleicht auch diese Stelle ausfüllen, wo ich manchmal denke, ist das so richtig? Passt das? Oder es ist manchmal die Gleichgültigkeit in einem Team, dass man sich gar nicht so wertschätzt und wahrnimmt, dass man sich eher ausbeutet und dass gerade die Leute, die in der Gemeinde viel tun, eher nochmal ein bisschen anschubst. Ja, ist ja gut, dass es so Menschen gibt, die voranrennen. Oder der Druck des Wettbewerbs, die chronische Unterbesetzung, die der Einzelne ausbaden muss. In der Gemeinde heißt das dann, wir haben zu wenig Mitarbeiter und wollen zugleich noch mehr Menschen erreichen. Das ist eine seltsame mathematische Gleichung. Die kann nicht aufgehen. Doch der Vorwurf, dass der Job oder die Mitarbeit die Menschen auffresse, das ist nur ein Teil der Wahrheit, der Druck von außen. Der andere Teil, vielleicht der wesentlichere Teil, und den Teil, den haben wir auch im Griff, der steckt in uns drin. Oft wollen wir uns gar nicht abgrenzen. Nicht wenige von uns geben sich via WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, Skype oder wie auch immer das alles heißt, wenn Sie nicht wissen, was das ist, dann fragen Sie ein paar junge Menschen oder fühlen sich glücklich, dauernd dem Diktat Erreichbarkeit her. Sie sagen, ich bin busy, ja, oder stressig, aber dauernd kommt irgendwo ein Klingelton her, der mir signalisiert, ich bin wichtig und gefragt. Tim Bensko hat schon vor einigen Jahren gesagt, muss nur noch kurz die Welt retten und 148 Mails checken. Es gibt nicht wenige, die denken, ohne sie, da geht nichts mehr. Und andere können sich typbeginnend nur schwer abgrenzen, weil sie ihre Aufgaben und ihr Leben immer perfekt meistern wollen. Das hat sie so geprägt ihr Leben lang. 100% mindestens. Eher 110 oder 120%. Immer und überall. Das geht aber nicht auf, wenn der Tag nur 24 Stunden für jeden von uns hat. Und jeder immer und bei jeder Aufgabe 120% geben soll. Das sind die inneren Antreiber, die kleinen Diktatoren in unserer Seele, die uns den Takt vorgeben. Da sind die Einpeitscher, die uns zuflüstern, dass wir uns mehr Mühe geben müssen. Vielleicht sind das so innere Stimmen unserer Kindheit. Ja, du bist wer, wenn du etwas Großes leistest. Nur dann wirst du wahrgenommen und anerkannt. Du bist ein Niemand, wenn du nichts leistest. Durch Leistung hast du dein Vater vielleicht überzeugt, dass du es wert bist, auf dieser Welt zu sein. Oder du sollst es doch mal besser haben. Nur harte Arbeit wird belohnt. Es gibt ein paar Menschen unter uns hier, die sind so in der Nachkriegsgeneration geboren. Gell? Und das war so. Deutschland musste man aufbauen. Durch harte Arbeit hat man was geschafft. Das Problem ist nur, wenn diese Umstände 70 Jahre danach immer noch unsere inneren Antreiber sind, dann machen die uns und andere kaputt. Wenn das unsere Motive sind, etwas zu tun, auch im Reich Gottes. Innere Stimmen, wenn die mit äußerem Druck zusammenkommen, dann wird das irgendwann mal zu viel. Und das Spannende ist, meistens nicht für die Person selbst, die so lebt, sondern auch für ihr ganzes Umfeld. Und daraus entsteht meistens nicht Segen, sondern eher Fluch. Nun ist das hier ja keine psychotherapeutische Sprechstunde, gell? Ich verteile auch nicht gleich im Anschluss die Apothekenumschau mit den 10 ultimativen Tipps gegen Burnout. Die Frage in diesem Gottesdienst lautet ja vielmehr, was hilft uns, wenn wir typbedingt durch äußere Umstände, durch Gemeindearbeit, durch was auch immer in der Gefahr stehen, auszubrennen? Wie will uns Gott helfen, wenn wir erschöpft sind? Oder noch besser, wie kommen wir gar nicht dahin? Wie lautet eigentlich sein Mitarbeiterkonzept für sein Reich, nicht unser Reich? Schauen wir uns dazu mal die Geschichte eines spannenden Mannes an. Eines einsamen Kämpfers in seiner Zeit, Elias. Ein Mann Gottes, der einen starken Eindruck in seiner Zeit hinterlassen hat. Ein unerbitterlicher Kritiker der religiösen und sozialen Umstände in seinem Land im Nordreich Israel. Und dieser Elia, der macht keine halben Sachen. Ja? Für Elia gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Arbeit und irgendwie Leben, Freizeit, kannte er gar nicht. Er ist ein Prophet durch und durch, ein Idealtypus eines Hauptamtlichen. Man könnte sagen, ein Prediger, wie man sich dahin in jeder Gemeinde wünscht. Vielleicht auch ganz besonders, wenn man gerade eine Vakanz erlebt. Gell? Einmal nimmt er sogar 450 Baalspriester so in Beschlag und nimmt es mit denen auf sich. Sie wollen sein Volk zur heidnischen Frömmigkeit verführen und er setzt diesem heidnischen Kult seinen starken Glauben. Wirklich starken Glauben. Ich bewundere ihn dafür. Allein fühlte er sich. Seinen starken Glauben an Gott entgegen. Und mit einem Gottesbeweis auf dem Karmel will er zeigen, wer der wahre Gott ist. Eine gewaltige Anstrengung. Er hat alles gegeben. Und Elia siegt. Er ist auf dem Höhepunkt seiner Schaffenszeit, seiner Karriere angekommen. Und jetzt müsste man eigentlich denken, alles gut. Wahnsinn. Alles gut. Nur das Problem ist, wenn man mal am Gipfel angekommen ist, dann gibt es eigentlich nur noch eine Richtung. Und das ist manchmal das Geheimnis, wenn man Höhepunkte erlebt. Dass man nicht von einem Höhepunkt zum nächsten springt, sondern dass es erstmal wieder eine Abbewegung gibt, eine Runterbewegung. Bei Elia reicht ein Tropfen, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Die Königin Isebel trachtet ihm nach dem Leben. Sie hasst Elia aus tiefstem Herzen und schwört, ihn umzubringen. Ja, natürlich ist das keine Kleinigkeit, klar. Das fordert alles von ihm heraus. Doch eigentlich für Elia nichts Neues. Und für einen Propheten aus dem Alten Testament schon gar nicht. Für einen unerbitterlichen Kritiker der sozialen Missstände doch gar nicht, hat er doch zu erwarten. Und mit dem Rückenwind, so einen Rückenwind, ganz ehrlich, habe ich noch nie erlebt. Mit so einem Gottesbeweis, doch eigentlich kein Problem. Doch Elia flieht und bricht in der Wüste zusammen. Unter einem Wacholderstrauch. Ausgebrannt. Burnout. Merkt ihr was? 2700 Jahre alt, diese Krankheit. Wir haben sie irgendwie tituliert. Ja, einen Titel dafür gefunden. Aber eigentlich nichts Neues. Er wünscht sich nur noch zu sterben. Elia ist höchsten Grades suizidgefährdet. Sind wir uns dessen bewusst? Ein so großer Mann Gottes lässt diese Gefühle zu. Er wünscht sich nur noch zu sterben. Zu Gott ruft er in letzter Verzweiflung: Es ist genug, nimm meine Seele. Lass mich sterben, ich bin auch nicht besser als meine Väter. Ich wollte es dir und mir beweisen, aber nein, ich bin nicht besser. Wisst ihr, es ist immer schwierig, ein unsägliches Unterfangen. Wenn wir glauben, wir müssten Gott mit unserer Mitarbeit, mit unserem hohen Engagement etwas beweisen. Vielleicht, weil uns unbewusst so ein Vaterbild steuert: Ja, wenn ich was tue, dann werde ich gelobt. Das treibt mich an. Reflektiert es mal. Wen das mehr oder weniger steuert, sein Engagement. Vielleicht war es bei Elia auch so. Ein unsägliches Unterfangen, dass er glaubt, Gott etwas beweisen zu müssen, dass er besser wäre als seine Väter. Und vor lauter Erschöpfung, weil er sich dauernd beweisen musste vor sich selbst und vor Gott, schläft er ein. Elia hat erst einmal im wörtlichen Sinn Abstand hergestellt. Abstand zu seinen dauernden Pflichten, Abstand zur Arbeit, Abstand zur Bedrohung, Abstand zur Dauerrivalin Isebel. Und Elia geht an einen stillen, einsamen Ort. Und Gott beordert ihn nicht zurück. Für Gott ist das in Ordnung. Abstand ist gut für Gott. Für seine Mitarbeiter ist das gut, immer wieder regelmäßig dran. Einfach mal raus, was anderes tun. Es gibt nicht viele, nicht wenige aus seinem Reich, aus der Gemeindearbeit, die aber sagen, das ist ein Unding. Und die empört aufschreien: Ja, wie? Du nimmst dich komplett aus dem Alltag heraus? Aber das geht doch nicht. Und manche denken von sich: Wie soll das in der Gemeinde funktionieren? Ich bin doch unersetzlich. Es muss alles weitergehen, und zwar mit mir. Wirklich? Koste es, was es wolle? Hast du mal einmal über folgende Frage nachgedacht? Was könnte denn schlimmstenfalls passieren, wenn du tätest, was du dich jetzt nicht traust zu tun? Was könnte denn passieren, wenn du dich ausruhst? Was könnte passieren, wenn du pausierst? Nicht komplett rausgehst. Nein, wenn du rechtzeitig mal Nein sagen lernst. Wenn du manche Aufgaben in der Gemeinde nicht übernimmst, trotz Mitarbeitermangel. Das sage ich. Ich bin Reisereferent des Deutschen EC-Verbandes und bin ungemein dankbar, dass 700 EC-Jugendarbeiten viele Mitarbeiter haben. Aber nicht auf Kosten dessen, dass diese Mitarbeiter vor die Hunde gehen. Nein. Darauf liegt nicht der Segen Gottes, das glaube ich nicht. Was wäre, wenn du trotz Mitarbeitermangel gelassen bleibst und nicht ins Rödeln kommst, sondern, und da entscheidet sich eigentlich Glauben, Gott vertraust? Vielleicht, das ist gerade bei den Machern eine ganz wichtige Botschaft, würden dann manche stille Vertreter unter uns aus dem Hintergrund treten und auch Aufgaben übernehmen. Das ist nicht selten eine Lehre, die ich wahrgenommen habe. Wenn die Lauten mal leise wären, mal ganz bewusst den Raum öffnen für Menschen, die sonst immer denken, ja, ich kann ja nichts, ich kann es vor allem nicht so gut wie der, der alles macht. Was wäre mit Blick auf die Arbeit, wenn du mal die Arbeit im Büro pünktlich beendest und die unerledigsten Dinge einfach liegen lässt, den Kindern einmal nicht hinterherräumst mit einem schlechten Gewissen und einfach das Chaos sympathisch kreativ findest? So wie der Schöpfer Gott ein kreativer Gott ist. Gott, dein Schöpfer, gönnt es dir. Gott, dein Schöpfer, gönnt es dir. Abstand, Ausruhen, Nein sagen. Er hat dich so gemacht, er hat dich nicht als Maschine gemacht. Gott hat Elia nicht im Stich gelassen. Die Geschichte erzählt weiter, ein Engel hat sich Elia genähert. Und ich würde sagen, heutzutage nähern sich Engel uns auch. Keineswegs immer mit Flügel, ja? Vielleicht nicht mal damals. Und nicht selten in Gestalt ganz normaler Menschen. Dieser Engel bringt Elia einen Krug kühlen frischen Wassers und ein duftendes, noch warmes Fladenbrot. Und Elia isst und trinkt und dann lässt ihn der Engel noch einmal bisschen schlafen. Danach wieder essen und trinken. Wer auszubrennen droht, braucht vor allem eines, Unterbrechung, raus aus der Mühle, schlafen, essen, trinken. Gott, der Schöpfer, will es so und hilft so den Erschöpften. Gott kritisiert nicht, nörgelt nicht rum, du bist doch selber schuld. Hast mich halt falsch verstanden. Sondern hilft dem Erschöpften mit dem Dringlichsten. Was für ein Vorbild ist Gott mir auch darin. Gott ist ausschließlich lösungsorientiert und kümmert sich nicht immer darum, was ihn dahin geführt hat. Gell? Und ich kenne mich selbst, ich bin nicht selten eher so aufs Problem zentriert. Aber es bringt nichts. Gott hilft ihm hier mit körperlichen Grundbedürfnissen, die zu stillen. Und es gibt nicht wenige Mitarbeiter, die schlafen zum Beispiel viel zu wenig, glaube ich. Ich habe bei mir zu Hause einen Beichtspiegel seit einigen Jahren, den nehme ich immer wieder zu mir her, von John Wesley. Und da gibt es, glaube ich, so 21 Fragen. Sehr spannend, gell? Und wirklich, wenn man die Fragen nach und nach durcharbeitet, dann könnte man auch ein schlechtes Gewissen kriegen. Gell? Aber das will ein Beichtspiegel ja nicht. Ganz im Gegenteil. Ein Beichtspiegel möchte uns eigentlich immer wieder erinnern und zurückführen in den Raum der Gnade, wo es uns möglich ist, umzukehren, Gott neu nachzufolgen. Und eine dieser Fragen, das ist total spannend, ja, da geht es natürlich um Bibel, geht es darum, ob ich regelmäßig bete, aber ein paar wenige Fragen, da geht es eher um unseren Lebensstil. Und eine Frage lautet, gehst du rechtzeitig ins Bett und schläfst du genug? In einem geistlichen Beispiel. Das ist nicht jedem geistlichen Leiter so einsichtig. Aber eigentlich doch wahr, oder? Ist es nicht so, dass ich ganz anders eine Strahlkraft Gottes sein kann? Sie die Liebe Gottes, das Evangelium anders weitergeben kann, wenn ich dementsprechend kraftvoll bin? Und wie geht Gott dann bei Elia weiter? Geht es jetzt wieder zurück zur Arbeit ganz schnell, so nach dem Motto, alle Mann wieder an Bord? Gott hat sein stärkstes Pferd wieder im Stall, gell? Also los. Nein, bei Elia, da hat so viele Körner gekostet, dass es erst der Anfang war einer längeren Pause. Elia zieht weiter, er nimmt sich eine Auszeit und macht eine lange Wanderung. In der Bibel heißt es im 1. Könige 19, wo die Geschichte steht, 40 Tage. Ich habe mir länger Gedanken gemacht, warum 40 Tage, wahrscheinlich waren es auch 40 Tage, bis ich auf den Punkt gekommen bin, dass natürlich 40 eine ganz besondere Zahl ist. Eine heilige Zahl, ich würde auch sagen, eine heilsame Zahl in dieser Geschichte. Es erinnert an das Fasten Moses, 40 Tage in der Wüste. Es erinnert an die 40 Tage Versuchung Jesu in der Wüste. Die 40 ist eine Symbolzahl für Vollkommenheit. Und in dieser Geschichte möchte sie mir, glaube ich, deutlich machen, Elia wird nicht halb wieder hergestellt, auch nicht drei Viertels, sondern vollkommen wieder von Gott zugerüstet. Elia, gehe nicht zu früh zurück. Du kannst mir erst wieder richtig dienen, sagt Gott, wenn du deinen Tank ganz gefüllt hast, wenn du dich von mir ausfüllen lässt. Und weil er nicht zu früh zurückkehrt, kann er nach und nach über die Dinge reden, die ihn so erdrückt haben. Er geht in die Stille vor Gott, damit nicht die Verbitterung siegt. Es ist ja nicht selten so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in stressigen Zeiten, gell, dass man die Schuld beim anderen sucht. Dass man denkt, ja, wenn der andere sich reinhängen würde wie ich, gell, dann müsste ich jetzt nicht so ausgelaugt sein. Dass man verbittert oder hartherzig wird, dass man anfängt, schlecht über andere zu reden. Ja, wie christlich ist denn das? Weil man überfordert ist, weil man ausgelaugt ist. Stille vor Gott. Reden mit Gott. bewahrt uns vor Verhärtung und Verbitterung. Wo tust du das regelmäßig? Wo ist dein Ort, wo du regelmäßig vor Gott redest und auch auf ihn hörst? Ja? Gebet ist keine Einbahnstraße. Elia kann jetzt alles von seiner Seele reden. All die Last und all das zu viele. Ich habe so gekämpft, ich bin so enttäuscht, so ausgelaugt, so ausgebrannt. Und was macht Gott? Zwei Dinge. Erstens, er zeigt sich Elia und zwar in der Stille. Gott umhüllt Elia mit einem sanften, zarten Hauch. Er begegnet ihm nicht, wie beschrieben wird, in den vier Elementen fast schon. In Sturm, in Erdbeben, in Feuer oder Wasser. Nicht in den vier Elementen liegt die Kraft Gottes, das muss Elia lernen, sondern in einem zarten Lufthauch. Das ist für höchst aktive Menschen tierisch anstrengend. Fast einem Kuss Gottes ähnlich. Elia versteht, Gott ist in der Stille hörbar. Es hat mal einer gesagt, wer Licht macht, kann die Sterne nicht sehen. Und wer Lärm macht, kann Gottes Stimme nicht hören. Wie viel Lärm machst du in deinem Leben, auch in deinem Gemeindeleben, und hast die Stimme Gottes schon lange nicht mehr gehört? Und Gott gibt noch eine zweite Sache. Er gibt Elia einen neuen Auftrag, der aber klar begrenzt und befristet ist. Elia, das sollst du tun, das und nicht mehr, nicht mehr grenzenlos. Gott hilft ihm, die Grenzen zu setzen. Ich behaupte, und ich habe das selber auch schon manchmal leidvoll erfahren müssen, Gottes Aufträge, meine nicht, aber Gottes Aufträge, die sind immer klar begrenzt. Das ist vor allem für ehrenamtliche und hauptamtliche Leitende ungemein wichtige. Denn nicht wenig von uns leben ja gern nach dem Motto, so alles für den Herrn. Ja? So heißt auch der Slogan im EC. Alles zur Ehre des Herrn. Die Frage ist nur, für welchen Herrn? Für den Herrn Jesus oder den Herrn Pfalzer? Letzteres bin ich. Und vielleicht könnt ihr ja euren Namen auch einsetzen, weil manchmal erwische ich mich dabei, dass es bei meinem Dienst, auch bei meinem hauptamtlichen Dienst, um meine eigene Ehre geht. Um meinen eigenen Machterhalt, um Einfluss, um Anerkennung, um Applaus, Applaus. Nicht nur für die Sportfreunde Stiller, gell? Jeder von uns möchte Schulterklopfer. Aber wenn das auf Dauer das Hauptmotiv unseres Engagements wird, dann kann unsere Mitarbeit nur eine schreckliche Schieflage bekommen. Bernard von Clairvaux, ein großer Mann des Gebets, sagte einmal, wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal. Sie gibt nur das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Scham. Lerne auch du nur, aus der Fülle auszugießen und hab doch nicht den Wunsch, freigebiger zu sein als Gott. Ich sag's nochmal. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal. Gib nur das, was bei dir überfließt, ohne eigenen Schaden. Lerne auch du nur aus der Fülle auszugießen und hab doch nicht den Wunsch, freigebiger zu sein als Gott. Ich habe für mich meinen Hauptamtdienst, wo es immer wieder auch stressige Zeiten gibt, dieses Bild entwickelt, ein wunderbares Bild, dass ich mir vorstelle, ich bin die Schale an einem römischen Brunnen. So sieht er aus. Gott ist die Quelle, die innere starke Säule, die immer wieder mich versorgt. Und wenn ich schon ein großes Rad drehen möchte, ja, wenn ich schon eine große Schale sein möchte, im Bild gesprochen, dann brauche ich am längsten, bis ich gefüllt bin. Dann muss ich am meisten, am längsten an Gottes Herzen hängen. Ich will wie eine Schale an einem römischen Brunnen sein und will nicht mehr wie ein Schluck Wasser in der Kurve daherkommen und aus mir alles rausdrücken. Das wird nicht kraftvoll sein im Reich Gottes, sondern will aus der Fülle Gottes leben. Dann geht meine Mitarbeit auf. Und dann wird sie meistens auch zum Segen für mich und für andere. Aus der Begegnung mit Gott zu leben, das ist unsere Bestimmung, das ist unser Ort. Und ja, wir müssen manchmal in Vorleistung gehen. Aber idealerweise ist das Bild der Schöpfungsgeschichte, der ersten Schöpfungsgeschichte, das richtige Bild für unsere Mitarbeit. Der Mensch wurde am sechsten Tag erschaffen. Am siebten Tag war der Ruhetag, der Sabbat, der Sonntag, heute. Folgerichtig ist der erste Tag, den der Mensch erlebt hat, kein Arbeitstag, richtig? Sondern ein Ruhetag. Wisst ihr was? Das jüdische Denken hat dieses Bild so geprägt, dass nach jüdischem Verständnis ein neuer Tag mit dem Abend beginnt und nicht mit dem Morgen. Merkt ihr was? Mit dem Schlaf. Erst gibt Gott all das, was wir brauchen, und dann arbeiten wir, dann liefern wir. Nicht andersrum. Wir schuften, schuften, rödeln, rödeln, bis nichts mehr geht, und dann dürfen wir uns irgendwann mal wieder auch zu Gott wenden. Aus der Ruhe heraus Dinge anzupacken, aus der Fülle Gottes, das ist göttlich, das ist Gottes Lebenskonzept für seine Mitarbeiter. Ich schließe mit einer Frage. Wo wäre es für dich dran, deine Mitarbeit wieder nach diesem Konzept Gottes auszurichten? Wo wäre es vielleicht dran für Helmeroth oder auch den EC in Hohe Krete dran, die Gemeinde, die Jugendarbeit nach diesem Konzept Gottes neu auszurichten? Amen.